Ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr im Gottesdienst seid. Auch ein Gruß an alle am Livestream. Wunderbar, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Vielleicht kannst du nachvollziehen, wie schön das ist, wenn du einen Wein, den du lange aufbewahrt hast, aus dem Keller holst, weil der Moment gekommen ist, wo der Korken aus der Flasche geht. Und dann hast du dieses wundervolle Glas Wein und kannst es genießen. Du hast so lange darauf gewartet, dass der Augenblick kommt. Und so ging es mir mit dieser Predigt, die ich heute halten darf. Ich freue mich so sehr, dass ich es kaum abwarten konnte und wir steigen auch gleich ein. Seid ihr einverstanden? Wenn du mitschreibst, und das empfehle ich dir an jedem Sonntag, dann kannst du den Titel aufschreiben, der ist ganz unspektakulär, ganz einfach. Es lautet Der Weg. Menschen, die überhaupt nicht wie er waren, mochten ihn und Jesus mochte Menschen, die überhaupt nicht wie er waren. Ich glaube, es steht uns als Christen ganz gut zu, Menschen zu mögen. Und zwar nicht nur die, die uns mögen, sondern auch die Leute, die vielleicht einen ganz anderen Lifestyle haben, ganz andere Überzeugungen. Jesus, er will uns mit hineinnehmen in diese Schule. Er will uns mitnehmen auf diesem Weg, Menschen mit Liebe zu begegnen. Jesus suchte immer die Leute auf, die von der Gesellschaft abgelehnt wurden. Einmal sagt er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und eine kleine Gruppe schloss sich diesem Rabbi an und folgte ihm. Aber sie blieb nicht klein, sondern wenn du die Evangelien studierst, wirst du feststellen, immer mehr Menschen folgten Jesus nach. Nimm einmal das Markus-Evangelium und markiere die Wörter Volksmengen oder Menschenmengen und du wirst sehen, ganz, ganz oft wird das beschrieben, wie viele Menschen einfach Jesus aufsuchten, weil sie ihn hören wollten, sie wollten ihn sehen, was er tat und vor allen Dingen auch erfahren in seiner Liebe. Eine regelrechte Bewegung hat den Anfang genommen, die Jesus-Bewegung. Am Anfang wurden diese Leute nicht Christen genannt. Und man sprach auch nicht von einer Kirche, sondern diese Gruppe, die Jesus nachfolgten, hatten einen besonderen Titel und der hieß Der Weg. Wie ist es dazu gekommen? Nun, Jesus selbst, Johannes Evangelium 14. Kapitel Vers 6, Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, denn durch mich. Sehr, sehr absolut sagt Jesus, es gibt nicht viele Wege zu Gott. Es gibt ganz genau einen einzigen, ein Weg, der zu Gott führt. Und das brachte den ersten Jüngern von Jesus diesen Titel ein. Wir können das auch sehen in der Apostelgeschichte im 9. Kapitel. Dort war Saulus unterwegs, zu dieser Zeit noch als strenger Pharisäer, als einer, der zur religiösen High Society Schicht gehörte. Und er hatte nur eins im Sinn, diese Leute des Weges umzubringen. Die, die diesem Jesus nachgefolgt sind. Komm, wir lesen es mal. Da Apostelgeschichte 9, Vers 2, wie gesagt, Saulus, noch bevor er das Bekehrungserlebnis hatte und zu Paulus wurde, da heißt es, aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegenüber die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Der Weg war eine absolut neue Bewegung. Jesus sagte ein neues Volk, eine neue Versammlung, eine neue Bewegung heraus. Er sprach von der Ekklesia, das ist das griechische Wort für eine Menschenmenge, die herausgerufen wurde. Zur damaligen Zeit gab es Leute, die Botschaft in die Dörfer und Städte brachten. Und diese Herolde kamen an einen bestimmten Ort. Und wenn sie ihre Botschaft bringen wollten, dann gab es zuerst mal den Ruf an die Leute. Und die dann aus den Häusern herausgerufen wurden, hinkamen und hörten. Das war die Ekklesia. Und Jesus sagt, hey, diese Ekklesia, diese Gemeinde will ich bauen. Eine absolut neue Bewegung. Seine Bewegung war nicht regional oder national beschränkt. Die Jesus-Bewegung war universal und für alle Nationen, für alle Menschen. Weltbekannt ist der Vers aus dem Johannesevangelium im 3. Kapitel, Vers 16. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, sodass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben empfangen. Jesus sagt nicht, so sehr hat Gott ein Volk geliebt. Sondern Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist umfassend und betrifft alle Menschen aus jedem Land, egal welche Hautfarbe, welche Sprache, welcher sozialer Hintergrund, die ganze Welt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und diese Jesus-Bewegung richtete sich an jeden Menschen. Konkret kam Jesus, um einen neuen Bund zu schließen, ein neues Gebot einzuführen und eine neue Bewegung ins Leben zu rufen. Seine neue Bewegung, wie gesagt, sie sollte international sein. Sein neues Gebot gab ein für alle Mal die Richtung an, welche sich alle, die ihm nachfolgten, bewegen sollten. Und weißt du was? Sein Weg ist Liebe. Sein Weg ist Liebe. Stell dir eine Welt vor, in der die Menschen vielleicht skeptisch gegenüber dem wären, was wir glauben, aber neidisch darauf sind, wie gut wir miteinander umgehen. Stell dir eine Welt vor, in der kirchenferne Unternehmer alles dafür tun würden, um Christen einzustellen. Ich bin überzeugt, dass wir die besten Ehepartner sein sollten, die besten Eltern, Kinder, Nachbarn, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Freunde in der Gesellschaft. Menschen, die eventuell außerhalb des Gospelhauses sind, kritisch gegen dem, was wir glauben und an was wir glauben, aber sie würden neidisch darauf sein, wie gut wir miteinander umgehen und fassungslos darüber, wie gut wir mit ihnen umgehen. Der Weg war eine neue Vereinbarung. Und jetzt müssen wir ein bisschen theologisch tiefer graben. Also für alle Schwarzbrot-Theologen, jetzt ist eine Stunde gekommen. Jetzt werden wir da richtig reingehen, weil die Bewegung von Jesus war eine absolut neue Vereinbarung von Gott mit den Menschen. Für viele fromme Juden war das, was Jesus lehrte, was er ihnen mitteilte, skandalös, geradezu blasphemisch. Oft wollten sie ihn steinigen, aber besonders die einfachen Leute im Volk, die liebten Jesus. Sie hingen an seinen Lippen, sie folgten ihm nach. Jesus, warum? Weil er so das Neue brachte. Mit ihm beginnt auch das Neue Testament. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum nennen wir eigentlich das Neue Testament neu und das Alte alt? Also ich meine, die Bibel, auch selbst das Neue Testament, hat jetzt auch schon 2000 Jahre auf dem Buckel. In der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts, da gab es kein altes oder neues Testament. Es gab jüdische heilige Schriften und einige verrückte Leute, die behauptet haben, dass ein Mann von den Toten auferstanden ist. Das Wort Testament, wir reden ja vom Alten und Neuen Testament, das ist ein lateinischer Begriff, der für das griechische Wort steht, Bund. Und genau übersetzt müssten wir eigentlich von dem alten Bund und dem neuen Bund sprechen. Und die Bibel ist ja nicht ein Buch, sondern du weißt es sicherlich, eine Sammlung aus 66 Büchern. Und tatsächlich behandelt ein Großteil am Anfang den alten Bund. Und dann springen wir rüber mit Jesus in den neuen Bund. Der alte Bund war an Bedingungen geknüpft. Ein Bund, das ein Volk betroffen hat, nämlich Israel. In diesem alten Bund beurteilte Gott die Gesundheit und Hingabe des Volkes nach dem Verhalten ihrer Anführer, nach den Richtern und Propheten. Und wenn die einen guten Job gemacht haben, dann ging es dem Volk auch ganz gut. Unter dem alten Bund wurde man gesegnet, wenn man gehorchte den Gesetzen und Geboten Gottes und bestraft, wenn man ungehorsam war. Im neuen Bund, hey, da kann es sein, du gehorchst und leidest trotzdem. Oder Leute, die nicht horchen, bekommen Applaus und es geht ihnen prächtig. Jesus kam, um einen völlig neuen Bund zu bringen. Ein Bund einseitig und bedingungslos. Jesus hat ein ganz besonderes Fest der Juden umgestaltet. Einmal im Jahr haben sie sich erinnert daran, an das Passafest, an das große Wunder, das Gott geschenkt hat. Auszug aus der Sklaverei Ägyptens. Und das Volk führte sich immer wieder vor Augen. Gott hat uns herausgeholt aus der Sklaverei. Und Jesus, er feiert dieses Fest mit seinen Jüngern. Und was tut er? Er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir lesen es wie selbstverständlich. Aber die Jünger Jesu, ich glaube, als Jesus das gemacht hat, saßen sie dort am Tisch mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen. Was hat er gesagt? Schaut, es wäre so ähnlich, wie wenn an Heiligabend ich mich hierher stelle und sage, Freunde, bis jetzt war das mit Weihnachten so, aber ab jetzt werde ich gefeiert. Jedes Weihnachten. Und noch besser, nicht nur einmal im Jahr, am besten jede Woche. Genau das hat Jesus getan. Er hat gesagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das tut zu meinem Gedächtnis. Für die Jünger, sie waren sprachlos, was da passiert. Was tut Jesus? Er sagt ihnen, Freunde, jetzt ist ein neuer Bund und der alte Bund ist erledigt. Der neue ist jetzt eingesetzt. Etwas absolut, eine absolut neue Vereinbarung. Weil der neue Bund ersetzt den alten. Es ist ein Bund des Gewissens. Der Prophet Jeremia hat das so schön gesagt, 31. Kapitel, Vers 33. Da bekommt er eine prophetische Schau. Er hört, wie Gott sagt, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seiner Brüder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen. Vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Nicht einen Bund zwischen Gott und einem Einzelnen wie Abraham oder Mose und einem einzelnen Volk, sondern jetzt war es ein Bund, den Jesus bringt, in den jeder von uns einsteigen kann. Ein neuer Bund zwischen Gott und der Menschheit. Und jeder, der sich an Gott wendet, wird angenommen. Das Einzige, was wir mitbringen, ist unser Glaube. Der alte Bund, der achtete sehr auf Gesetze. 10 Gebote, die das Volk Israel hatte, aber damit war es allein nicht getan, sondern diese 10 Gebote, die haben noch eine ganze Reihe an Kindern und Enkelkindern produziert. Insgesamt 613 Geh- und Verbote, die sich um das ganze Leben kreisten. Besonders heavy Speisevorschriften, was darfst du essen, was darfst du nicht essen und so. Es war mega kompliziert, die Regeln einzuhalten, waren kompliziert wie jede Corona-Regel, die du bis jetzt mitbekommen hast. Nicht einzuhalten. Menschen, die es versucht haben, mussten immer wieder erkennen, hey, ich scheitere in meinem eigenen Versuch, das klar zu bekommen. Aber dann gab es auch Leute, die haben den anderen Menschen etwas vorgemacht. Sie haben ihnen vorgemacht, dass sie es perfekt drauf haben. Eine besondere Gruppe, gegen die Jesus sich gerichtet hat, waren die Pharisäer. Er verurteilt die Heuchelei dieser Leute. Aufs Schärfste. Er sagt, ihr geht nur in den Tempel, um gesehen zu werden, wie ihr heilig betet und welche Taten ihr vollbringt. Er prangert das an, diese Heuchelei, diese Scheinheiligkeit. Wenn sich Jesus gegen etwas gestellt hat, dann war es genau das. Warum? Weil religiöse Menschen sehr, sehr hart in ihrer Verurteilung anderen gegen Menschen sind. Sie gehen nicht den Weg der Liebe, sondern sie gehen den Weg des gegenseitigen Verurteilens und Richtens. Nicht umsonst erzählt Jesus im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel diese sehr, sehr weltbekannte Geschichte vom verlorenen Sohn. Es waren ja 2 Söhne, die der Vater hatte, den Älteren und den Jüngeren. Und der Jüngere sagte, hey, Daddy, Zahltag, komm. Gib mir mein Erbe. Das war unverschämt. Nicht nur zur heutigen Zeit, es war auch damals unverschämt. Was tut der Vater? Nun, er zahlt aus. Komplett. Und dann geht der junge Sohn los und er verprasst alles, das erzählt Jesus. mehr Details gibt Jesus nicht in diese Geschichte hinein. Er hat einfach sein Geld ausgegeben, es war zu Ende, er ist im Schweinestall, hat nichts mehr zu essen, erinnert sich daran, oh, jeder Arbeiter bei meinem Papa hat es besser wie ich gerade. Und dann geht er in sich und er rennt nach Hause und in die offenen Arme seines liebevollen Vaters. Der nimmt ihn zurück und sagt, hey, jetzt ist ein großes Fest am Start, holt den besten Wein aus dem Keller, blast den Staub herab und lasst uns feiern und fröhlich sein. Dann kommt der ältere Sohn von der Arbeit. Sehr, sehr religiös, sehr, sehr gesetzlich. Und er klagt den jüngeren Bruder beim Papa an. Und dann weiß er sogar Details zu berichten, wie denn sein Bruder das Geld unter die Leute gebracht hat. Er hat es mit Huren verprasst. Hey, das wurde vorher nie erwähnt. Ich frage mich, wie kommt der auf so eine kranke Vorstellung? Das hat er sich regelrecht ausgedacht. Was ist passiert? Er war einfach neidisch auf den jüngeren Bruder. Und religiöse Leute im tiefsten Inneren sind immer neidisch auf die Freiheit von echten Jüngern Jesu, die den Weg der Liebe gehen. Es war ein neuer Bund, den Jesus aufgerichtet hat. Übrigens, auch Paulus, der war ja so religiös unterwegs, dann hat er sein Erlebnis mit Jesus, er entscheidet sich, ein Nachfolger des Weges der Liebe zu sein und dann wendet er sich erbittert gegen jegliches Denken der Gesetzlichkeit. Wo immer Leute versucht haben, auch das zu vermischen, Alten mit Neuem Bund, wendet sich Paulus dagegen. In der Tat, die Versuchung ist groß, die Gesetzlichkeit, das Beeindrucken von Gott zu vermischen mit dem neuen Bund. Jesus sagt dazu, ebenso füllt niemand junge, gärende Weine in alte, brüchige Schläuche, sonst bringt er sie zum Platzen. Dann läuft der Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche, weil sonst ist am Ende der Wein weg und die Schläuche unbrauchbar. Jesus sagt, es ist unmöglich, das alte Leben im alten Bund des Gesetzes mit dem neuen zu vermischen. Das Gesetz wurde durch Christus erfüllt. Der alte Bund war geprägt von heiligen Orten und Räumen. Begonnen hat das Ganze, als Mose sagt, hey, wir machen ein Zelt der Begegnung mit Gott. Und dann wurde dieses Zelt in der Wüstenwanderung mitgeführt. Dort war Gott anzutreffen. Gott wollte immer mobil sein. Irgendwann sagt König David, das kann doch nicht sein, die ganzen Nationen haben Tempel für ihre Götzen, nur unser Gott ist unterwegs wie ein Pfadfinder. Beenden wir das und bauen ihm einen Tempel. Gesagt, getan, unter Salomo wurde der Tempel gebaut. Gott zog für kurze Zeit ein, um dann dieses Haus wieder zu verlassen. Viele hunderte Jahre später hat er diesen Tempel wieder besucht. In Form eines Zimmermanns, eines Rabbis mit Namens Jesu. Der lehrte auf erstaunliche Art und Weise und der deutlich gemacht hat, Gott will nicht in Tempeln aus Steinen wohnen, sondern ihr Menschen seid der Tempel des Heiligen Geistes. Gott will in dir wohnen. Ich möchte es noch ein bisschen deutlicher machen, die Schwierigkeit des Vermischens von dem alten und dem neuen Bund. Liegt viele Jahre zurück. Nicole und ich waren in der Nähe von Stuttgart verantwortlich für eine Gemeinde und wir hatten aber keine Räumlichkeiten für einen Gottesdienst und so haben wir eine andere Gemeinde angefragt und haben gesagt, dürfen wir bei euch unseren Gottesdienst feiern? Sie haben gesagt, ja, selbstverständlich, wie habt ihr das so geplant? Und dann haben wir gesagt, ja, beginnen wollen wir zuerst mal mit diesem Gottesdienst und dann wollen wir auch ein Fest machen und wir dachten so an einen kleinen Stehempfang mit Sekt und dann gingen plötzlich die Augen des Leiters auf. Er sagt, kein Alkohol im Haus des Herrn. Ich habe gesagt, oh, dürfen wir auf dem Parkplatz? Ja, ja, das ist kein Problem. Aber in den geweihten Räumen. Hey, weißt du was? Es ist schlecht, im Haus des Herrn sich zu betrinken, genauso wie zu Hause. Wir sollten nicht verfallen in dieses Denken der heiligen Räume, die entweiht werden. Hey, tue nichts hier, was du nicht zu Hause unterlassen würdest. Tue nichts hier, wo, von dem du weißt, es würde Gott betrüben und denkst, naja, zu Hause kann ich das tun. Nein, nein. Im alten Bund, es waren Orte und Räume, in denen man Gott suchen wollte. Es war eine Hochzeit, die ich mich sehr, sehr gut erinnere. Erst war die Trauung und danach gab es die Party. Es wurde bei uns im Haus gefeiert. Der Papa des Bräutigams war der DJ. Die Party fand ich richtig schön. Es lief auch coole Musik, es war so mein Ding. Night Fever, Night Fever und so. Und dann kam die Mama der Braut und nahm mich auf die Seite. Und sie führte eine strenge Unterredung mit mir, was das soll, dass im Haus des Herrn so weltliche Musik läuft. Ich möchte ehrlich sein zu euch. Ich schalte immer wieder mal das Radio an im Auto. Und es läuft nicht immer Bethel oder Hillsong. Was ist nun? Ich möchte den Punkt setzen, dass wir nicht zwei Leben führen. Eins, das gesehen wird von den anderen, das sehr heilig poliert ist, und das andere, das so überhaupt nichts mit Jesus zu tun hat. Wenn dann ganz durch und durch mit Jesus. Und es ist ein Weg nicht des gegenseitigen Richtens und Verurteilens, es ist der Weg der Liebe, in den Jesus uns führen will. Wie oft sind wir darüber besorgt, welche Auswirkungen unser Verhalten gegenüber Gott hat? Viel mehr besorgt, wie das Denken, wie unser Verhalten bei anderen Menschen ankommt. Wie oft bin ich gefragt worden, Markus, wie kann ich Gott näher kommen? Wie kann ich mit Gott vertrauter werden? Wie kann ich alles empfangen, was so Gott für mich bereithält? Gute Fragen? Ja, ziemlich egoistische Fragen. Menschen suchen einen Weg, um Gott näher zu kommen, und das kann ganz, ganz selbstsüchtige Auswirkungen haben, weil es am Ende dann nur um einen selbst geht. Je heiliger, desto intoleranter, richtender werden Menschen. Jesus sagt, Matthäus Evangelium 5. Kapitel Vers 23, er sagt, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst, in anderen Worten, wenn du zum Gottesdienst gehst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer dar. In anderen Worten ausgedrückt, Jesus sagt, lass den Gottesdienst sausen und bring deine Beziehung wieder in Ordnung. Offensichtlich ist es unserem Herrn wichtiger, dass wir zunächst auf dieser Ebene Frieden schaffen und dann uns um diese Ebene kümmern. Das war absolut neu. Die Menschen hörten hin auf das, was Jesus zu sagen hatte über den neuen Bund. Die vertikale Liebe zu Gott sollte sich durch horizontale Liebe zum Nächsten manifestieren. Das war der Weg und der war absolut neu. Das war eine neue Art zu leben. Hätten wir im ersten Jahrhundert Juden gefragt, wie es aussieht, Gott zu lieben, hätten sie gesagt, gehorch seinen Geboten, dann ist alles paletti. Jesus hat eine komplett neue Antwort vorgeschlagen. Er sagt, liebe deinen Nächsten. Seine Aussage, hey, sie war unmissverständlich. Die Liebe zu Gott lässt sich am besten dadurch definieren, demonstrieren, in deiner Liebe zum Nächsten. So wie du den Nächsten liebst, das drückt deine Liebe zu Gott aus. Jesus hat Nächste auch völlig neu definiert, für alle, für immer. Er hat gesagt, hey, ich gebe euch ein neues Gebot. Stell dir mal vor, wie die Jünger darauf reagiert haben. Ach du liebe Zeit, noch eins, wir haben ja schon so viele. Die bereiten schon so viel Stress. Und dann bringt Jesus das Neue und sagt, vergesst alles, vergesst das vom alten Bund. Der neue Bund ist ein Gebot und das ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Viel einfacher, viel unkomplizierter, aber wesentlich anspruchsvoller. Ihr habt gehört, was gesagt ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus sagt, segnet die, die euch fluchen und hassen. Und haut ihr einer auf die Wange, halt die andere auch noch hin. Jesus bringt das auf ein ganz neues, höheres Niveau. Ihr habt gehört im alten Bund, du sollst nicht ehen. Doch so viel anspruchsvoller. Johannes 13, Vers 34. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus gebot seinen Jungs nicht irgendetwas zu fühlen. Er gebot ihnen etwas zu tun, nämlich den Nächsten zu lieben. Nächstenliebe war ein Beweis für Gottes Liebe. Seine Botschaft war unwiderstehlich. Warum? Weil das, was er sagte, übertraf die goldene Regel. Was du willst, dass man dir tut, das tue anderen auch und so. Das übertraf es bei weitem. Weil Jesus sagt, ja, die Reaktion des anderen ist gar nicht entscheidend. Du sollst auf dem Weg der Liebe unterwegs sein. Jesus wies seine Nachfolger an, miteinander so umzugehen, wie er es getan hat. So wie ich, sagt Jesus, so wie ich liebe. Plötzlich macht es die Botschaft so persönlich. Sie haben es an Jesus gesehen. Er hat es demonstriert, er hat es gezeigt. Hey, die Liebe, der Weg der Liebe ist das Allerwichtigste. Diese Liebe, diese göttliche Liebe war in einer Person, nämlich in Jesus verankert. Und jeder von uns soll seinem Vorbild folgen. Freunde, was für eine Chance in dieser Zeit, in der wir leben, wenn wir den Weg der Liebe gehen und nicht den Weg des Rechthabens. Einander lieb haben ist wichtiger, wie im Recht zu sein. Viel wichtiger. Einander lieb haben ist wichtiger, wie im Recht zu sein. Was würde passieren, wenn wir in unsere Gesellschaft, in die Not der Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, mit einer Botschaft kommen? Nicht, dass wir alles wissen und alles kennen. Nein, wir wissen, dass Gott Liebe ist und aus diesem Grund begegnen wir Menschen mit Liebe. Für den Apostel Paulus bieten die alttestamentlichen Erzählungen bieten Ermutigung und Hoffnung, aber die Anwendung ist nicht brauchbar fürs Leben. Der neue Bund, absolut lebenswert. Paulus, er sagt Folgendes im Epheserbrief im 5. Kapitel. Er sagt, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Ist das nicht schön zu hören? Weil wir Gottes geliebte Kinder sind, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und dies war für Gott wie ein wohlriechendes Opfer, an dem er Freude hat. Ihr gehört nun zu Gott. Diese Lebensweise nennt Paulus den Umgang, der liebevoll ist. Das ist die Umschreibung von Paulus für den neuen Bund. Im alten Bund war die Beschneidung des Mannes, das war das Zeichen, das Unterscheidungsmerkmal für jemanden, der zum alten Bund gehört. Im neuen Bund, sagt Paulus im Galaterbrief im 5. Kapitel, Vers 6, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Mein Papa hat mir vor ein paar Wochen gesagt, Liebe hat immer recht. Wie wahr diese Aussage ist. Liebe hat immer recht. Oder wie armselig die Grabstätte, wo auf dem Grabstand steht, ich hatte aber Vorfahrt. Jetzt kommt es langsam auch in die letzte Ecke an. Einander lieb haben ist wichtiger, wie im Recht zu sein. Der neue Bund sagt, ordnet euch einander unter. Im alten Bund, die Frau war nichts wert. War wie billige Ware. Im neuen Bund, hey, bringt Gott das auf ein neues Maß. Ordnet euch einander gegenseitig unter. Vergebt einander, ermutigt einander, baut einander auf, sorgt füreinander. Zuweilen ertragt einander, tragt einer des anderen Last. Jesus ist Liebe. Er hat gesagt, es gibt keinen größeren Liebesbeweis, wie wenn ein ein Freund sein Leben gibt für den anderen. Und genau das hat Jesus getan. Genau das hat er getan. Er hat nicht nur gesagt, erinnert euch beim Feiern des Abendmahls an mich. Nein, er hat auch den Preis dafür bezahlt. Das Einzige, was wirklich zählt, ist ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Hörst du? Das Einzige, was zählt, ist ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Gottes Liebe ist, ja, sie ist kostenlos, aber nicht folgenlos. Im Gegensatz zum alten Bund zwingt uns Gottes Liebe nicht dazu, etwas für ihn zu tun. Also, hey, sei beruhigt, Gott geht's gut. Die Liebe Gottes verpflichtet uns, etwas für die Menschen zu tun. Warum? Weil Jesus sein Leben für die ganze Welt gegeben hat. Unter dem neuen Bund ist es nicht so, dass wir Gott lieben und unsere Nächsten lieben. Unter dem neuen Bund ist es so, dass wir Gott lieben, indem wir unseren Nächsten lieben. Gottes Liebe beweist sich durch die Liebe zum Nächsten. Nun, was verlangt diese Liebe von mir? Ein ganzheitliches Leben. Also mein Verhalten zu Hause bei meiner Frau, Nicole, mein Verhalten ihr gegenüber ist ein wesentlich besserer Indikator für meine Hingabe an Gott, wie jede Predigt, die ich hier halte. Und genau darum geht es. Dass wir in dieser Zeit, in der so viele Menschen gegeneinander aufstehen, in der so viel Hass ist, dass wir den Weg der Liebe gehen. Dass wir Leute dieses Weges, dieses neuen Weges sind. Was hättest du gemacht mit der Frau, die ganz frisch beim Ehebruch ertappt wurde? Weißt du, was der alte Bund macht? Der ruft ganz laut, steinigt sie. Der neue Bund ist Jesus, der die Hand ausstreckt. Deine Sünden sind dir vergeben. Wie hättest du reagiert, wenn einer deiner engsten Vertrauten, deiner besten Freunde, dich in deiner schwierigsten Stunde nicht nur allein lässt, sondern sogar nach außen hin leugnet, dass er etwas mit dir zu tun hat? Ehrlich, was hätten wir gemacht? Der alte Bund, hey, mit dir will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Der Weg der Liebe, Jesus, nimmt diesen Mann, nimmt Petrus und stellt ihn so ziemlich an die Spitze seines Unternehmens. Hey, Petrus, dir gebe ich die Schlüssel. Auf diesen Felsen setze ich. Warum? Weil da ein Mensch umgekehrt ist und weil der Weg der Liebe immer ein Weg der Vergebung, des Miteinanders, des Zueinanders. Hey, wir müssen nicht alle die gleiche Meinung haben, aber wir müssen alle den Weg der Liebe verstehen und gehen. Weißt du, meine Ansichten und mein Verhalten hat sich in den letzten Jahren in vielen Punkten verändert und ich bin Gott sehr dankbar dafür. Ich mag eigentlich den Spruch gar nicht so sehr, bleib wie du bist. Ich mag es viel mehr, Veränderung zu erleben. Ich war besonders die ersten Jahre meines Dienstes schon auch hart Menschen gegenüber. Irgendwie mit dem Bewusstsein, hey, ich bin ja mit Gott unterwegs und so, fast wie Saulus. Und dann habe ich Step by Step gemerkt, echte Veränderung von Menschen wird nur durch Liebe herbeigeführt. Das heißt nicht, dass wir Sünde unter den Teppich kehren und dass jeder machen kann, was er will, aber es heißt, dass wir aufhören zu richten, irgendwie versuchen, andere gerade zu biegen, sondern vielmehr mit Liebe begegnen und dann diese Menschen zu Gott bringen. Das zuallererst im Gebet. Ich spüre, dass wir auch als Kirche weltweit an einem ganz entscheidenden Punkt sind. Entweder wir kehren wieder zurück auf diesen Weg, den Jesus von Anfang an seinen Jüngern gelehrt hat, auf den Weg der Liebe, oder es wird so viel zerbrechen. An eurer Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat.